Und hier ist wieder Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gerdling und ich habe einen lieben Gast hier im Studio, Marianne Sieler von ABAS, vom Gesundheitsladen. Wir werden nachher genauer erklären, was sich da alles dahinter versteckt oder verbirgt. Sie ist heute Abend hier, um ihre Arbeit vorzustellen. Wir kennen uns schon ziemlich lange. Erinnerst du dich noch, wann das war, als du bei der KIS mal Praktikum gemacht hast, so circa?
Das war 2005, glaube ich.
Also 15 Jahre, 16 Jahre.
2004 oder 5 war es.
Ja, also sie hat dann in höherem Alter, sage ich jetzt mal nochmal, Sozialpädagogik studiert und hat damals ein Praktikum bei der KIS Stuttgart gemacht. Ich habe damals noch dort gearbeitet und daher kennen wir uns. Und jetzt arbeitet sie ganz in der Nähe von da, wo ich wohne. Trotzdem sehen wir uns eigentlich selten oder nur per Zufall. Ja, die Verbindungen sind auch nicht mehr so eng, aber wir haben uns überlegt, dass es doch mal ganz interessant wäre, die Arbeit des Gesundheitsladens und da insbesondere der Stelle ABAS hier im Radio vorzustellen im Rahmen des Sozialmagazins Wir auf Sendung. Und das wollen wir dann demnächst auch machen. Vielleicht sagst du schon mal 3 Sätze zum Gesundheitsladen, bevor wir mit der Musik loslegen.
Ja, erstmal auch einen guten Abend von mir. Ich bin Marianne Sieler und freue mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann und auch Sabine, dass wir auf die Art wieder mal miteinander zu tun haben. Genau, ich bin Mitarbeiterin bei ABAS, der Anlauf- und Fachberatungsstelle bei Essstörungen. Das ist eine von 3 Einrichtungen, die zum Gesundheitsladen e.V. gehören. Dazu gehören noch der Mädchengesundheitsladen und Jungen im Blick. Der Gesundheitsladen ist ein gemeinnütziger Verein der geschlechtsbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention hier in Stuttgart und unterhält eben diese 3 Fachberatungsstellen für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Ja, und ich glaube,
das ist als erstmal, finde ich, ganz gut. Du hast dir jetzt auch Musik ausgesucht und mitgebracht. Magst du dazu was sagen?
Genau, ich habe mir als erstes Lied überlegt, Bartomä unvergleichlich zu spielen und werde gleich auch noch kurz was dazu sagen, warum ich das ganz passend finde.
Dann startet es doch mal. Okay, zu Gast im Studio Marianne Sieler von ABAS, vom Gesundheitsladen. Und was war das jetzt, was wir da gehört haben?
Das war das Lied Unvergleichlich von Bartomä.
Und warum hast du das mitgebracht?
Ich habe es mitgebracht, weil es ja sagt, du bist unvergleichlich, du bist gut so, wie du bist. Und das stellen ganz viele von den Menschen, die zu uns kommen, jungen Mädchen, junge Frauen, junge Männer, aber auch Erwachsene, haben oft tatsächlich Fragestellungen so an ihren eigenen Selbstwert, der unter Umständen, den sie selber in Zweifel ziehen. Und da fand ich das irgendwie ganz passend. Das steht hinter vielen Fragestellungen, die an uns herangetragen werden.
Wo ihr dann auch die Aufgabe habt, das Versuchen zu stärken, dieses Selbstwertgefühl.
Genau. Und das kann sich in ganz unterschiedlicher Ausprägung zeigen. Und von daher fand ich das irgendwie ganz schön so zum Einstieg, weil das unsere 3 Einrichtungen irgendwie auch auf eine Art eint.
So, wir wollen jetzt diese 3 mal kurz vorstellen. Für mich war der Gesundheitsladen immer irgendwie noch der Mädchengesundheitsladen. So hat er ja mal angefangen vor vielen Jahren.
Genau, vor vielen Jahren. Das ist jetzt 30 Jahre her. Also jetzt im Sommer soll, so Corona es will, auch ein Jubiläumsfest stattfinden, vor allem von den Kolleginnen des Mädchengesundheitsladen. Wir unterstützen natürlich als Gesamtteam, aber da freuen die sich schon drauf und sind in Vorbereitung. Genau, und der Mädchengesundheitsladen ist eine Präventions- und Beratungsstelle für Mädchen und junge Frauen in den Bereichen der Gesundheitsförderung, der Sexualpädagogik, der Sucht- und Gewaltprävention. Und das Äquivalent dazu gewissermaßen, das Gegenstück ist Jungen im Blick, eben eine Beratungsstelle für Jungen und junge Männer, auch in diesen gleichen Bereichen tätig, auch in den Bereichen Gesundheitsförderung, Sexualpädagogik, Sucht- und Gewaltprävention. Das sind 2 Einrichtungen, die geschlechtsbezogen arbeiten, die sehr viel auch mit jungen Menschen in Gruppen arbeiten, mit Schulklassen oder auch intern in Workshops, aber auch natürlich Beratung anbieten, Präventionsworkshops anbieten. Also in ganz unterschiedlichen Settings arbeiten wir. Und ABAS, die Anlauf- und Fachberatungsstelle bei Essstörungen, unterscheidet sich darin, dass es ein Thema gibt und dass wir dort Menschen unabhängig von Geschlecht und Alter beraten. Mhm. Bei uns geht es rund um das Thema Essstörungen und da können sich sowohl Männer als auch Frauen und alle Menschen, die zu der Thematik Fragen haben, an uns wenden.
Bleiben wir mal noch mal kurz beim Mädchengesundheitsladen. Mhm. Das war ursprünglich gedacht für alle Mädchen, die irgendwelche Probleme haben.
Genau, Fragestellungen, die junge Frauen, Mädchen und junge Frauen beschäftigen.
Das also kann was weiß Beziehungs- ich, Sexualität.
Sexualität, das können Beziehungsfragen sein, das können schulische Themen sein, familiärer Kontext. Eben auch innerhalb der Peer Group oft Probleme.
Und ist entstanden zu der Zeit, wo man jetzt Frauen bewegt war?
Wo man Frauen bewegt war und sehr feministisch. Also der Ansatz ist weiterhin natürlich da und ganz wichtig den Kolleginnen auch. Das sind auch eine Einrichtung einfach, die sehr parteilich für Mädchen und Frauen sich einsetzt.
Du hast jetzt auch eine Musik mitgebracht, die speziell sich mit diesem Thema befasst oder die zum Mädchengesundheitsladen passt.
Genau, da habe ich ein Lied von Beyoncé, Run the World.
Mädchen regieren die Welt, das ist ja eher eine Vision als eine Tatsache, oder?
Ja, aber ich finde, es ist eigentlich auch also ein schönes Bild, einfach diesem Patriarchalen eher was entgegenzusetzen. Schön wäre es ja eher, das in einem Gleichgewicht hinzubekommen, als dass man das jetzt umkehrt.
Aber dazu muss man ja auch die Gegenseite quasi befördern
erstmal besetzen
oder pushen oder
genau,
wie auch immer.
Genau.
Wie ging es dir denn mit der Musik? Wie hast du ausgesucht?
Also zum Teil, ich habe über Jahre eigentlich immer schon mal gesammelt, jetzt auch gerade dann später so auf die Essstörung bezogen und dann habe ich jetzt auch mit meinen Kolleginnen drüber gesprochen und hab mir da einfach auch noch Impulse geholt. Zum Teil kannte ich selber was, mein Sohn hat gestern Abend noch was dazu beigetragen, als wir drüber gesprochen haben.
Aha.
Also es hat Spaß gemacht.
Kommunikativ.
Ja genau, es hat auch zur Kommunikation beigetragen, das fand ich auch sehr schön.
Aber da können wir jetzt vielleicht auch mal über die Dimension, wie viele Mitarbeiterinnen gibt es denn bei dem Mädchengesundheitsladen oder beim Gesundheitsladen überhaupt?
Wir sind 11, die alle in Teilzeit, also ich glaube, den geringsten Stellenanteil hat, sind 60% und bis 90 oder 95%. Das sind bei Jungen im Blick sind es 3 Kollegen. Dann haben wir eine Verwaltungskollegin und dann ist im Mädchengesundheitsladen, überlege ich gerade, 5. Und dann sind wir zu zweit bei ABAS und eine Kollegin hat eine geteilte Stelle, die hat auch noch Prozente bei ABAS. Und eine Geschäftsführung haben wir für den ganzen Gesundheitsladen.
Aber das ist schon erstaunlich, was aus diesen Projektanfängen von vor 30 Jahren, wo es ja sicher irgendwie 1 oder 2 Engagierte waren, die das mal die das mal ins Leben gerufen haben, diese Stelle, was da dann draus geworden ist und wie sich das entwickelt hat. Ne?
Das ist toll und es ist tatsächlich eine der Gründungsfrauen, ist unsere Geschäftsführerin, die Frau Preis, die nach wie vor brennt für das Thema. Also das ist wirklich auch, finde ich, sehr beeindruckend zu sehen, dass man so lange sich so, also der Gesundheitsladen ist ja gewachsen, über die Mädchen hinausgewachsen gewissermaßen, aber das ist einfach toll zu sehen und auch unsere Vorstandsfrau ist eine der Gründungsfrauen.
Mhm. Und die freuen sich sicher auch, was da aus ihrer Idee und ihrer Initiative geworden ist und vermutlich ja dann auch inzwischen gefördert und alles Mögliche.
Natürlich, also von den Anfängen, wo die Finanzierung ganz, ganz unsicher war und immer kipplig, hat sich das enorm entwickelt und wir bekommen ja städtische Zuschüsse und auch zum Teil Landeszuschuss und müssen natürlich auch einen Eigenanteil erwirtschaften.
Ja, das ist ja bei den ganzen Einrichtungen so. Bevor wir jetzt zu den Jungen kommen, vielleicht noch mal ein Mädchenmusiktitel.
Genau, da habe ich noch ein Lied mitgebracht, I Kissed a Girl von Katy Perry.
So, das war I Kissed a Girl. Du hast hier auf der Liste Offenheit und Neugier hingeschrieben.
Genau, ich habe mir so ein paar Stichworte gemacht, dass ich auch den Einstieg finde. Mhm. Ja, ich habe ein Mädchen geküsst. In diesem Lied wird es ja besungen, dass eine junge Frau, nehme ich an, ein Mädchen küsst und es etwas durcheinander ist und irgendwie so ein bisschen die Überlegung, ist es in Ordnung, so wie es ist, das einfach auch mal auszuprobieren. Und ja, es ist doch toll, wenn man ausprobieren kann.
Ja, und das heißt, der Mädchengesundheitsladen ist auch offen für queere Themen.
Ganz genau. Also da sind wir alle Einrichtungen sehr offen und es ist auch ganz wichtig, so eine gendersensible Arbeit zu machen.
Ja. So, da hat sich nach einiger Zeit herausgestellt, dass die Jungens auch Bedarf haben.
Genau, die Jungen sind, so gesehen, haben die nachgezogen. Also Jungen im Blick gibt es jetzt, glaube ich, seit 12 Jahren. Ich glaube, wir haben vor 2 Jahren das 10-Jährige gefeiert. Und die sind auch herangewachsen. Also auch zunächst mal war das eine 100% Personalkraftstelle und 2 Kollegen haben damals angefangen. Ich hatte relativ neu auch damals bei Abbas angefangen, habe also die Anfänge mitbekommen, wie die auch so Aufbauarbeit und Netzwerkarbeit dann erstmal für die Jungen und für junge Männer betrieben haben. Das war auch beeindruckend zu sehen und wie das jetzt auch herangewachsen ist und einfach auch diese beiden Einrichtungen zum Teil eben auch von Schulen angefragt werden, dass dann mädchenspezifisch und jungenspezifisch gearbeitet wird, manchmal natürlich auch irgendwie im Zusammenspiel oder dass man auch wieder was zusammenführt, dass aber bei bestimmten Thematiken einfach die Geschlechter getrennt sind und dass es einen eigenen Schutzraum gibt für viele Themen.
Weil da gibt es ja schon auch das Vorurteil, dass Jungen sich eher nicht melden, dass Mädchen da etwas
Mädchen
mehr aktiv sind.
Genau, also die tun sich da generell leichter und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade für die Jungen umso wichtiger, dass die mal so einen Schutzraum kriegen, wo auch mal über Gefühle gesprochen werden darf und wo die Raum für ihre Fragen haben. Das nutzen die sehr und auf ihre jungenspezifische Art eben.
Das heißt, die melden sich schon auch von sich aus.
Dann in ihren Gruppen, so wie ich das mitkriege, ich bin nicht dabei, aber von den Kollegen höre, ich glaube, die können auch gut mit denen in Kontakt kommen, dass die das auch gut hinkriegen, ja.
Also dann wurde da ein bisschen Gleichberechtigung geschaffen.
Genau.
Die Einrichtung und des Jungen im Blick.
Das wird natürlich auch unterschiedlich genutzt. Also man merkt auch, dass die Anfragen an Mädchengesundheitsladen von den jungen Frauen, dass die eher sich an die Beratungsstelle wenden. Bei den Jungen und jungen Männern ist es manchmal schon so, dass das eher über das Elternhaus, Schulsozialarbeit, Lehrerinnen, überhaupt Multiplikatoren oder auch mit Auflagen, also dass die oft eher ein bisschen geschoben werden, nicht ganz von alleine drauf kommen, aber sich dann sehr wohl auch öffnen können.
Auch dazu hast du Musik mitgebracht?
Genau, ein allgemein bekanntes jetzt Männer von Herbert Grönemeyer.
Wir auf Sendung im Freien Radio für Stuttgart, zu Gast im Studio Marianne Sieler von Abbas. Und Abbas wiederum gehört zum Gesundheitsladen. Wobei, jetzt gerade haben wir über Jungen im Blick gesprochen. Irgendwo bockelt was. Und haben auch schon darüber gesprochen, dass ihr dann kooperiert mit Schulen oder mit Sozialarbeit oder mit irgendwelchen anderen Beratungsstellen.
Ja, also erstmal Anfragen kommen viel von Schulen, aber auch von ganz anderen Eltern-Kind-Initiativen oder Flüchtlingsunterkünften. Also in allen Bereichen sind die Kolleginnen und Kollegen unterwegs, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich, also alles, was deren Themenfeld anbelangt, rund um Mädchen und Jungen und deren Fragestellungen oder eben auch hier ankommen in Deutschland. Also da hatten wir auch gute Projekte. Da kann man sich an die wenden und da sind die auch sehr vielfältig aufgestellt.
Und wir haben es ja jetzt auch schon von diesem queeren Aspekt gehabt. Schafft ihr dann auch mit der Weißenburg zusammen oder mit anderen Beratungsstellen?
Genau, auch da gibt es Kontakte auf jeden Fall und auch bei uns in den Beratungsstellen kommen diese Themen natürlich immer wieder auch auf, wenn es um sexuelle Identität geht, dass auch tatsächlich Gruppen kommen und eine Schulklasse sich aufteilen soll und irgendwie eine Schülerin oder ein Schüler sagt, oh, ich möchte eigentlich lieber gehöre eigentlich zu den Jungs, aber ich würde lieber bei den Mädchen mitmachen oder umgekehrt. Also da ist viel Offenheit, dass da auch Raum ist, sich auszuprobieren und unter Umständen auch für sich neue Wege zu entdecken.
Zum Glück ist da unsere Gesellschaft ja wesentlich offener geworden in den letzten Jahren.
Genau.
Das war ja vor einigen Jahren noch eher
undenkbar.
Versteckt und undenkbar.
Genau.
Ja. Weil der nächste Titel, den du spielen möchtest, der hat dann auch mit Homosexualität zu tun.
Genau, das ist von Sarah Connor, Vincent.
So, wir auf Sendung immer noch im Freien Radio für Stuttgart. Es geht heute um den Gesundheitsladen und seine verschiedenen, wie sagt ihr, Einrichtungen?
Einrichtungen, genau.
Ja, okay. Und da haben wir jetzt gerade als letztes über Jungen im Blick, oder wie heißt?
Ja, Jungen im Blick.
Jungen im, weil du Jupp geschrieben
hast. Ja, das ist unsere interne Abkürzung.
Ah, ja. Jungen im Blick. Und durch die Musik, die du mitgebracht hast, sind ja ganz verschiedene Männerbilder auch beschrieben worden. Mhm. Also von dem Grönemeyer und jetzt auch von der Sarah Connor. Und da waren jetzt auch die Eltern ein Thema bei der Sarah Connor. Eltern wenden sich auch an euch, oder?
Genau, genau. Also sowohl beim Mädchengesundheitsladen als auch bei Jungen im Blick. Also gehört es natürlich, die sind ja oft meist noch im familiären Kontext, leben die oder in Anbindung. Da sind viel auch Eltern, die dazukommen oder auch Einzelgespräche führen. Noch mehr haben wir das, glaube ich, bei Abbas.
Da kommen wir ja jetzt zu Abbas. Du hast vorher gesagt, Anlaufstelle bei Essstörungen.
Mhm.
Nicht richtig in Erinnerung.
Genau.
Ist das die richtige Formulierung?
Genau, Anlauf- und Fachberatungsstelle bei Essstörungen. Muss ich vielleicht dazu sagen, Abbas stand ursprünglich mal, oder die Buchstaben für Anorexie, also es ist die Magersucht, Bulimie, Adipositas Stuttgart. Das war Abbas.
Aha.
Es hat sich irgendwie überholt, weil die Essstörungspalette einfach vielfältiger ist. Wir nehmen es jetzt eher als Eigennamen, weil wir ansonsten noch verschiedene Buchstaben mit dranhängen müssen und dann trifft es das auch nicht mehr.
Ich habe mir das auch so überlegt, bei dieser Geschichte von dem damaligen Mädchengesundheitsladen hat sich da rausgestellt, dass Essstörungen da ein ganz großes Thema sind und dass man da extra was dafür anbieten muss.
Genau, also aus der Geschichte raus, das war so, dass beim Mädchengesundheitsladen seit von Anbeginn das Thema Essstörungen eine große Rolle gespielt hat. Und es war dann 2003, glaube ich, aus der Stuttgarter Suchthilfekonferenz ging hervor, dass es ein Anliegen auch durchaus von der Stadt ist und auch von vielen anderen, dass es eine extra Beratungsstelle gab. Und dann wurde die Geschichte, weiß ich nur bruchstückhaft, weil ich damals noch nicht dabei war, dann wurde diese Stelle geschaffen und beim Mädchengesundheitsladen angesiedelt, aber ganz klar mit der Maßgabe, also unabhängig von Geschlecht und Alter, wird diese Beratungsstelle, steht die allen offen.
Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag da aus?
Mein Arbeitsalltag sieht so aus, dass ich erstmal morgens ins Büro komme. Wir haben dreimal die Woche von 9 bis 11, also dienstags bis donnerstags von 9 bis 11 Telefonsprechzeit. Das heißt, in der Zeit ist die Kollegin, die dafür dann zuständig ist, einfach da, um Beratung oder Informationen auch am Telefon zu geben. Natürlich auch gegebenenfalls Beratungstermine zu vereinbaren. Da ist mal mehr und mal weniger los. Nebenher macht man unter Umständen dann auch noch E-Mail-Beratung. Also wir kriegen viele Anfragen. Erster Kontakt wird oft über E-Mail gesucht, wo es dann unter Umständen auch um Informationsweitergabe geht oder aber auch um so eine Annäherung erst. Mhm. Also es ist oft eine große Scham verbunden und eine große Zurückhaltung, eine große Ambivalenz. ist mit dem Thema Essstörungen gekoppelt. Und das merken wir auch, dass es manchmal ganz zögerlich ist, wenn sich jemand erstmalig an uns wendet. Manchmal mit einem Nickname, dass man überhaupt aus der E-Mail gar nicht hervorsehen kann, handelt es sich jetzt eher um eine Frau oder eher um einen Mann oder also es wirklich so ein Herantasten geht. Manchmal steht da auch das erste Mal seit 10 Jahren, wende ich mich jetzt an euch oder an sie. Das ist also ein sehr sensibles Thema einfach.
Und immer noch. Genau. Auch wenn es jetzt mehr in den Medien ist.
Genau, da hat sich viel geändert. Und so fängt erstmal ein Tag an, in aller Regel, eben mit Telefonsprechzeit, E-Mail-Beratung und natürlich persönlichen Beratungsgesprächen. Und dann gibt es noch ganz viel drumherum.
Außer Radiosendungen, die gibt es nicht so oft.
Die gibt es nicht so oft, nein, das ist jetzt ein Highlight.
Ja gut, aber ihr habt auch Gruppen zum Beispiel. Ne?
Wir haben auch Gruppen, eine Gruppe für Angehörige, also für Eltern, muss ich sagen, extra explizite Elterngruppe, die immer in Zyklen von 5 Abenden stattfindet, wo dann die Gruppe geschlossen ist und 14-tägig im Abstand, 5 Abende ist ein Zyklus. Und dann kann man sich unter Umständen für einen neuen Zyklus anmelden oder es kommen andere Eltern eben zum Zug. Dann gibt es eine Gruppe in Kooperation mit dem Mädchengesundheitsladen für junge Frauen und Mädchen und junge Frauen von 16 bis Anfang 20. Die wird eben von einer Mitarbeiterin von Abbas und einer vom Mädchengesundheitsladen angeleitet. Genau, die findet auch immer in so Zyklen statt, aber dann meistens so von Weihnachten bis Ostern. Also die orientieren sich sehr an den Ferien. Dann haben wir noch ein Angebot, so ein Workshop ist es praktisch, ein eintägiges Angebot für Angehörige. Das ist, haben wir neu, also erstmal eine Konzeption geschrieben, eine Kollegin und ich haben eine Fortbildung dazu gemacht. Das ist so ein ganz wichtiges habe ich gerade eine Wortfindungsstörung.
Tool.
Ja, ein Tool. Also es ist ein extra Bereich, wirklich Angehörigen da mehr Handwerkszeug an die Hand zu geben. So.
Hast du einen Einblick, wie viele Betroffene sich aus eigenem Antrieb melden oder die werden irgendwie geschickt oder wie funktioniert
sowohl
das?
Als auch, muss man sagen. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen relativ hohen Anteil derer, die sich von alleine melden. Also wenn sich Betroffene alleine melden, ist es schon oft so, dass die auch irgendwie das Gefühl haben, sie brauchen Unterstützung. Mhm. Natürlich haben wir ganz viel, also wir haben fast die Hälfte Angehörigenberatungen, die zum Teil dann mit den Kindern in die Beratung kommen, zum Teil aber auch ohne. Und wo wir dann auch erleben, dass es da gar kein Einsehen erstmal gibt, gar keine Krankheitseinsicht und dass die Sorge der Eltern dann vielleicht im Vordergrund steht.
Und wenn dann irgendwo ein Artikel kommt und drunter steht, man kann sich bei Abbas melden oder gibt Fallblätter wahrscheinlich. Also
genau.
So werden die Leute draufkommen.
Genau, also wir kooperieren. Netzwerkarbeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sollten wir vielleicht gleich nochmal auch extra angucken, weil das wirklich was ganz Wichtiges ist. Dass zum einen, dass viele Fachkräfte uns kennen und stellen, auch in der Presse ist es uns natürlich immer wichtig, dass einfach für das Thema sensibilisiert wird, einerseits und andererseits aber auch deutlich wird, es gibt eine Stelle, wo man sich Unterstützung holen kann.
Jetzt machen wir wieder eine Musik, die du mitgebracht hast und danach unterhalten wir uns mal drüber, was ist denn überhaupt eine Essstörung?
Genau, jetzt habe ich von Superschick von Courage.
Mein Studiogast Marianne Sieler arbeitet bei Abbas und das ist die Anlaufstelle bei Essstörungen. Ich finde es jetzt ganz wichtig, dass wir mal klären, was denn eine Essstörung überhaupt ist.
Genau, was ist eine Essstörung? Eine Essstörung ist eigentlich zunächst immer mal eine Veränderung vom bisherigen Essverhalten. Und es kann ja in ganz unterschiedlicher Ausprägung sein. Es gibt verschiedene Formen der Essstörungen. Da gibt es die sogenannten klassifizierten Essstörungen, die, glaube ich, relativ bekannt sind. Das ist die Magersucht oder auch Anorexia nervosa ist der Fachbegriff. Dann gibt es die Bulimie, die Essbrechsucht. Und dann gibt es die Binge-Eating-Störung. Die gibt es noch nicht so lange, ist auch nicht so bekannt. Es sind wiederkehrende Essattacken, wo eben nicht entgegengewirkt wird. Diese Menschen haben großen Leidensdruck, weil sie praktisch auch merken, sie haben einen Kontrollverlust beim Essen, essen enorm große Mengen. Und genau, das sind so diese drei klassifizierten Essstörungen. Dann gibt es ganz viele atypische Formen. Dann gibt es die Adipositas, das ist sicherlich auch bekannt als Fettleibigkeit. Da muss überhaupt keine Essstörung zugrunde liegen. Oft liegt, oder nicht selten liegt eine Binge-Eating-Störung zugrunde, dass eben durch diese zunehmenden Essattacken die Menschen dann an Gewicht zunehmen. Entscheidend ist letztendlich für eine Essstörung, dass es einen gewissen Leidensdruck gibt. Also einen psychischen Leidensdruck, und es kann natürlich auch ganz medizinische und körperliche Folgeerscheinungen haben, die ganz wesentlich dazu beitragen, dass auf jeden Fall Unterstützung hinzugezogen werden muss.
Ja, also bei Magersucht leuchtet es ja gleich mal ein, dass die Leute halt immer dünner werden, immer genau. Auch, glaube ich, ein ganz falsches Selbstbild haben, oder?
Die haben eine völlig verzerrte Körperwahrnehmung, das ist richtig. Die, selbst wenn das Gewicht also stark im Untergewichtsbereich ist, die also wirklich nur noch Haut und Knochen sind, nehmen die sich immer noch als sehr dick. Also sie sagen oft von sich selber, dass sie sich eher fett fühlen, haben immer noch das Gefühl, sie müssten weiter abnehmen. Und diese verzerrte Körperwahrnehmung ist ein ganz wichtiges Merkmal dieser Erkrankung auch. Und die Anorexie, also die Magersucht, ist die psychische Erkrankung mit der höchsten Sterberate. Mhm. Das muss man sagen, ist also wirklich eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, aus der die Betroffenen dann ab einem gewissen Punkt ganz sicher nicht rauskommen. Und eine Sterberate von 10-15% ist schon sehr, sehr hoch.
Aber was könnt ihr denn da tun? Also ihr macht ja nicht Therapie.
Wir machen nicht Therapie. Also wir haben therapeutische Zusatzausbildungen. Aber als Beratungsstelle geht es erstmal darum, so eine Art Türöffnerfunktion zu haben. Wenn die Menschen zu uns kommen, dass sie erstmal, dass es relativ niedrigschwellig ist. Man kann sich im Prinzip bei uns auch anonym beraten lassen. Jetzt in Corona-Zeiten brauchen wir gegebenenfalls zur Nachverfolgung tatsächlich irgendwie eine Handynummer. Aber ansonsten kann man irgendwie mit dem Vornamen kommen und sich beraten lassen. Das ist nach wie vor auch jetzt möglich. Man kann sich informieren, man kriegt eine fachliche Einschätzung. Also wir als Beratungsstelle stellen auch keine Diagnose, aber wir können eine fachliche Einschätzung abgeben. Und was ganz wichtig ist, wir geben eine Orientierung, was gibt es denn überhaupt?
Und das heißt, ihr könnt Wege weisen, ihr könnt aufzeigen,
genau,
was
für Möglichkeit,
was für eine Möglichkeit die Betroffenen haben, um rauszukommen, wenn sie denn wollen.
Genau, wenn sie wollen. Und deswegen sagen wir auch so eine Türöffnerfunktion, weil die eben ganz oft in so eine Ambivalenz kommen. Einerseits merken sie, vielleicht können sie körperlich nicht mehr, und es gibt auch vielleicht aus dem Umfeld ganz viel Druck, dass man was tut, oder sie nehmen selber auch so viel körperliche Begleiterscheinungen wahr, dass sie sich da Unterstützung holen wollen. Und gleichsam ist es ja eben eine psychische Störung auch. Und
das
von
heißt
daher,
ja nicht umsonst Sucht. Ja.
Genau, also auch letztendlich ein Kontrollverlust, den die Betroffenen oft haben. Sie können nicht mehr kontrollieren, dass sie nicht essen. Und das ist oft ein ganz schwieriger Prozess. Am Anfang, wenn Menschen, also gerade wenn Frauen am Anfang abnehmen, kriegen die ganz häufig erstmal Komplimente. Also das wird uns auch ganz oft berichtet, und das kann natürlich, wenn ein Mensch diese Neigung hat oder in die Situation kommt, dass sich eine Essstörung entwickelt, kann natürlich das auch ein Trigger sein. Und dann immer noch dieser Wunsch noch ein bisschen geht und noch ein bisschen geht. Und wenn sich das verselbstständigt, können sie es nicht mehr stoppen. Und das ist natürlich irgendwie so ein Super-GAU für die Betroffenen, zu merken, ich kann es nicht mehr stoppen, dass ich nichts mehr esse.
Ja, aber ich stelle mir das auch ganz entsetzlich für die Angehörigen vor, wenn
genau.
Man zugucken muss, wie jemand immer weniger wird und
genau.
Sich immer mehr, ja, dem Tod nähert.
Genau, das ist ganz, ganz, ganz schwieriger Prozess. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch so viele Anfragen eben von Eltern auch, die großen Beratungsbedarf haben, weil die, also eben diese, oft sind es ja junge Menschen, die erkranken, wobei wir sagen müssen, das ist ein Störungsbild, das kann über die ganze Lebensspanne entstehen, also ganz jung, aber auch im fortgeschrittenen Alter kann eine Essstörung entstehen. Aber häufig ist eben noch eine enge Anbindung ans Elternhaus und wenn in einer Familie ein Kind von einer Essstörung betroffen ist, aber auch wenn es ein Elternteil wäre, das hat ganz große Auswirkungen, weil Essen einfach ein so zentrales Thema ist.
Aber das heißt, es taucht doch am häufigsten noch in der Pubertät auf. Oder so,
ja,
um diese Zeit rum.
Also in Zeiten von Umbrüchen, sagen wir mal so. Das ganz häufig gibt es irgendwelche Auslöser. Also eine Essstörung ist eigentlich immer multifaktoriell begründet. Das heißt, ganz verschiedene Dinge können da eine Rolle spielen, können Anteil haben. Hinzu kommt dann eben im Allgemeinen noch eine persönliche Krise, dass man irgendwie aus der Bahn geworfen wird durch irgendetwas und dass sich dann über die Essstörung, die eigentlich eine Funktion hat, die macht auf was aufmerksam. Die Essstörung ist das Symptom und dahinter liegen Gefühle, die aus dem Gleichgewicht gekommen sind. Und da geht es darum, denen auf die Spur zu kommen, beziehungsweise eben auch andere Verhaltensstrategien unter Umständen zu entwickeln, dass man aus diesem essgestörten Verhalten, egal in welche Richtung, auch wieder einen Weg rausfindet.
Könnt ihr denn da auch Therapien vermitteln? Weil das, glaube ich, gar nicht so leicht, einen Therapieplatz zu
das
finden.
Das ist nicht so leicht. Also wir haben Adressen. Das ist eben so ein ganz wichtiger Eckpfeiler, den wir haben, diese Netzwerkarbeit, dass wir Adressen an die Hand geben. Wir machen alle paar Jahre hier in Stuttgart eine Abfrage bei den niedergelassenen Therapeuten und Therapeutinnen. Behandeln sie auch Essstörungen und dürfen wir sie auf eine Liste setzen. Das ist keine Empfehlung von uns, das dürfen wir auch gar nicht, kann man auch nicht, weil man nie weiß, welcher Mensch passt zu wem. Aber das sind dann auch interessierte Fachkräfte, die am Arbeitskreis Essstörungen interessiert sind, die dann auch so eine assoziierte Mitgliedschaft im Arbeitskreis haben. Da haben wir öfter Fortbildungsveranstaltungen, die wir auch anbieten. Aber das ist vielleicht wirklich ein Punkt, den wir gleich nochmal aufgreifen im Rahmen der Netzwerkarbeit, weil das was ganz Wesentliches ist, den Menschen, die zu uns kommen, auch wenn wir Wege aufzeigen, dann auch was an die Hand geben zu können.
Dass da auch Männer betroffen sind, hat man ja auch erst später wahrgenommen, gell? Das war irgendwie ein Mädchenthema.
Ursprünglich war es mal ein Mädchenthema, dann ist es ein Frauenthema. Aber wir merken, es betrifft Männer auch, bei weitem weniger. Und da zeigt sich es unter Umständen zum Teil auch in anderer Ausprägung. Aber wir finden auch Männer den Weg zu uns. Und wir haben es auch wirklich explizit auf der Homepage auch ein extra Reiter praktisch da nochmal, dass irgendwie signalisiert wird, es kann Männer ebenso betreffen.
Ja gut, und für Männer ist das Körperbild auch inzwischen etwas wichtiger geworden als es.
Genau.
Gut, wir machen jetzt nochmal Musik. Wenn ich es richtig sehe, kommt jetzt auch eine Künstlerin, die selber an Anorexie.
Ja, an Anorexie oder Bulimie, das weiß ich gerade nicht genau, ehrlich gesagt, aber sie war selber erkrankt. Das Lied heißt Anna, von daher gehe ich eher von der Anorexie tatsächlich aus und ist vom Berliner Duo Tochter.
Bei Anna ging es jetzt um Anorexie und wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, wie ihr da wegweisen könnt. Dazu müsst ihr aber auch vernetzt sein in der Stadt.
Genau, also diese wegweisende Funktion ist insofern auch ganz wichtig, als dass Essstörungen in aller Regel multiprofessionell behandelt werden müssen. Also aus ganz verschiedenen Blickwinkeln heraus. Einmal muss natürlich der medizinische Bereich abgedeckt sein, dass die Werte und dass alles in Ordnung ist, dass auch ausgeschlossen wird, dass es irgendwelche Stoffwechselerkrankungen dahinter stehen oder organische Thematiken. Also Der medizinische Bereich ist wichtig, dann gibt es die Ernährungsberatung im Sinne einer ernährungstherapeutischen Unterstützung, wo es also jetzt nicht klassischerweise in der Ernährungsberatung darum geht, dass man vielleicht irgendeinen Stoff nicht verträgt oder dass man irgendwie lernen muss, was ist jetzt in Anführungsstrichen gesund oder nicht gesund. Essgestörte Betroffene sind oft extremst gut informiert und ernähren sich oft extremst gesund und oft aber eben sehr einseitig, sondern wo es eher um die Psychodynamik des Essverhaltens geht, also dass da auch wirklich ernährungstherapeutisch mit denen gearbeitet wird.
Gibt es da einen extra Zweig?
Das sind schon auch Ernährungsberaterinnen, zum Teil in eigener Praxis, die aber eben da auch einen Schwerpunkt haben, also da arbeiten wir eben auch hier im Stuttgarter Raum mit welchen zusammen, auf die wir dann entsprechend verweisen können, weil das einfach auch nochmal ein Fachgebiet für sich ist und die natürlich immer nicht alles abdecken können. Und dann geht es natürlich auch um den therapeutischen Bereich, also Psychotherapie, und je nach Schweregrad der Erkrankung geht es ja oft darum, auch zu klären, geht es um eine ambulante Maßnahme, also kann das im normalen Leben integriert behandelt werden oder bedarf es doch einer stationären Maßnahme, also muss jemand in eine Klinik. Wir haben eine Klinikliste, nicht nur hier in Stuttgart, da sind wir natürlich gut vernetzt, aber auch bundesweit, also da sammeln wir ganz viel. Wir sind wie so kleine Eichhörnchen und sammeln. Genau, und dann gibt es aber auch darüber hinaus natürlich Angebote, Wohngruppen beispielsweise, eher in der Nachsorge, Selbsthilfegruppen beispielsweise. Also ist Jugendhilfeeinrichtungen, ambulantes Wohnen, also betreutes Wohnen. Es gibt ganz vielfältige Angebote, um die es wichtig ist zu wissen, weil für jeden Menschen was anderes passt. Es ist so, dass es nicht den Königsweg der Behandlung einer Essstörung gibt, denn so individuell wie die Hintergründe der Essstörung sind, ist auch letztlich die Behandlung. Und von daher ist es ganz wichtig, dass wir eben erstmal praktisch das aufmachen, die Tür öffnen und zeigen, was es gibt, dann natürlich eine fachliche Einschätzung abgeben und dann versuchen, die entsprechenden Adressen an die Hand zu geben. Und da sammeln wir natürlich von ABAS sehr und hier in Stuttgart gibt es einfach auch ein sehr gutes Netzwerk, den Arbeitskreis Essstörungen Stuttgart, den es jetzt auch seit über 25 Jahren gibt. Oder was hatten wir, 20 oder 25 Jahre? Ich weiß, wir hatten ein Jubiläum, 25 Jahre auch, glaube ich. Und
wer ist da noch drin?
Da sind die Kliniken, also Fachkräfte unterschiedlichster Disziplinen eben, die mit Menschen mit Essstörungen arbeiten. Nicht ausschließlich, also da sind Beratungsstellen drin, da sind Frauenberatungsstellen drin, also LaGaia ist zum Beispiel mit drin, psychologische Beratungsstellen, Fachberatungsstellen aus angrenzenden Landkreisen, die Kliniken, Ernährungsfachfrauen in eigener Praxis. Wir haben eine Ärztin, eine Allgemeinmedizinerin mit drin, Psychotherapeutin. Also es ist ganz vielfältig besetzt. Aus einer Wohngruppe, aus dem...
Und damit ist dann auch sichergestellt, dass die zusammenarbeiten und nicht so eine Betroffene von einem zum anderen geschickt
genau.
wird.
Genau. Wir kennen uns, es verkürzt die Wege, man kann aufeinander verweisen. Manche durchlaufen tatsächlich, also wir unterliegen alle der Schweigepflicht, sodass wir, manchmal kriegt man mit, dass die einfach einem noch eine Rückmeldung geben und sagen, ich bin in eine Klinik und jetzt bin ich da und da. Also das finden wir auch immer sehr schön, wenn wir irgendwann mal so eine Rückmeldung kriegen, wie so der Verlauf gewesen ist. Das kriegt man als Anlaufstelle ja gar nicht so oft mit. Aber das ist einfach natürlich ganz wichtig, dass man irgendwie auch um die einzelnen Schwerpunkte weiß und sofort gezielt irgendwie sagen kann, wenn es jetzt um jemanden unter 16 geht, dann gibt's die und die Klinik oder das und das ist jetzt erstmal da oder jetzt geht's um eine Stabilisierung, da ist vielleicht das Olga-Hospital kommt mit rein. Also da sind wir ganz breit aufgestellt und arbeiten seit vielen Jahren intensiv zusammen, treffen uns mehrmals jährlich, machen auch Fortbildungsveranstaltungen, auch für niedergelassene Freiberuflerinnen.
Und das ist wahrscheinlich ja auch ein Schwerpunkt bei euch, dass ihr Aufklärungsarbeit macht.
Genau. Also schon sehen wir uns auch an der Stelle so ein Stück weit als Lobbyistin in Sachen Essstörung an. Mhm. Und genau, und die Koordination von diesem Arbeitskreis liegt bei Abbas, also das mache ich, und seit vielen Jahren, und es ist einfach so ein wirklich guter Zusammenschluss und
es bereichert dann auch jeweils.
Bereichert, ne? und wir merken auch, man steht nicht so alleine da, also gerade Niedergelassene, die oft dann alleine sind, da ist es umso wichtiger, dass man eben manchmal auch wirklich in guter Kooperation zusammenarbeiten kann. Wenn Betroffene Schweigepflichtsentbindung geben, dann ist es manchmal auch was sehr Fruchtbares, dass man gemeinsam... Man
könnte richtig Fallbesprechung machen.
Genau.
Gut, dann machen wir jetzt noch mal was zum Musik zur Bulimie, wenn ich es richtig lese.
Genau, und zwar von La Fée, Du bist schön.
Um Essstörungen geht es bei Wir auf Sendung heute. Zu Gast Marianne Sieler, und wir haben jetzt gerade einen Song gehört, da ging es um Bulimie. Erklär kurz nochmal den Unterschied zu Anorexie.
Das eine ist die Magersucht, genau, ja. Und die Bulimie ist die sogenannte Essbrechsucht. Das heißt, die Menschen haben nicht immer, aber sehr häufig Essanfälle, die in aller Regel heimlich stattfinden und wirken denen entgegen. Sehr häufig durchs Erbrechen, manchmal aber auch durch Einnahme von Abführmitteln, Appetitzügler, Entwässerungsmittel. Also das wird manchmal auch von daher nochmal sehr mit beeinträchtigt. Das ist eine Erkrankung, wo man von einer hohen Dunkelziffer ausgeht, weil die einfach sehr schambesetzt ist.
Und man sieht es den Leuten auch nicht unbedingt an. Ne?
Man sieht es den Leuten gar nicht an. Das ist also tatsächlich auch ein Krankheitsbild, wo ich jetzt seit in den vielen Jahren, die ich jetzt bei Abbas bin, tatsächlich immer wieder Anfragen kommen, irgendwie nach 10, nach 12 Jahren oder 15 Jahren mit einer Essstörung und immer wieder mit Versuchen, da alleine rauszukommen, melden die sich und wenden sich erstmalig an einen Menschen und sprechen erstmalig darüber. Also das heißt, sie sind auch sehr, sehr einsam gewesen in dieser Zeit und haben immer wieder versucht, das irgendwie alleine zu bewältigen. Und das ist ein ganz großes Eingeständnis, dann irgendwann zu sagen, und jetzt möchte ich irgendwie einen anderen Weg gehen. Mhm. Nach so vielen Jahren der Chronifizierung ist es natürlich tatsächlich immer eine Frage, gelingt es da ganz rauszukommen? Aber ich finde, der erste Schritt, sich Unterstützung zu holen, ist da ganz, ganz
das ist ja
wertvoll.
Meistens, dass man den ersten Schritt gehen muss, um überhaupt weiterzukommen. Aber da gibt es ja auch gesundheitliche Risiken.
Da gibt es gesundheitliche Risiken. Also ganz klar, dieses Erbrechen, je nachdem, wie das herbeigeführt wird, kann das natürlich also da auch zu Verletzungen tatsächlich kommen. Dann werden oft die Zähne, Zahnhälse, Zahnfleisch sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Lymphknoten im Halsbereich können sehr anschwellen. Dann gibt es unter Umständen großen... dass der Elektrolythaushalt völlig aus dem Gleichgewicht kommt durch das ständige Erbrechen, Kreislaufprobleme, also eigentlich das kann da alles in Mitleidenschaft gezogen werden, je nach Ausprägung natürlich.
Wobei, es sind ja schon ganz andere Menschen, also vorher die Magersüchtigen, das sind ja sehr kontrollierte Menschen und die Bulimikerinnen, die, ich sage jetzt Ihnen, weil es meistens ja doch Frauen sind, wahrscheinlich.
Also man sagt immer, so etwa 90% der Betroffenen bei Essstörungen sind Frauen und 10% Männer, wobei bei Männern das eben sehr häufig tatsächlich nicht mitgedacht wird von den Männern selber. Die kommen auch nicht drauf, dass sie eine Essstörung haben, ganz häufig vom Umfeld nicht, auch im also familiär nicht, auch im Umfeld, auch bei wir kriegen das auch immer wieder mit, dass die schon bei Ärzten waren und es einfach bei Männern bei weitem nicht so mitgedacht wird, dass die auch eine Essstörung haben können.
Aber jetzt nochmal, also im Gegensatz zu diesen ganz Kontrollierten ist da ja immer eher ein Kontrollverlust, also ein
die sind oft sehr, ja, genau.
Und dann nachträglich.
Ja, also auch ein Druckabbau. Das wird auch oft so beschrieben, dass die wahnsinnig unter Druck sind. Also ich finde es auch mal wichtig, so zu gucken, was drückt denn eine Essstörung aus? Wie äußert sich die denn, wenn ein Mensch sich verdünnisiert, immer weniger wird oder ein Mensch irgendetwas in sich hineinfrisst? Ich sage es jetzt in Anführungsstrichen. oder auch ein Mensch zunimmt und also wo man auch sagt, wofür ist eine Stabilität wichtig oder was frisst eigentlich da jemand in sich rein? Um welche Gefühle geht es da eben ganz oft? Ja. Weil man keinen anderen Ausweg findet. Also letztendlich geht es ja immer darum, dass etwas kompensiert wird über das Essverhalten. Und um die Hintergründe dann zu ergründen, dass das ist dann der Weg, aber natürlich auch wieder in ein anderes Essverhalten zu finden. Und dazu braucht es dann
eben. Ich denke auch immer irgendwie wieder die Lust am Essen. Also für mich ist Essen ja auch was Lustvolles. Mhm. Und ich denke, bei diesen Essstörungen, da geht die Lust ja völlig flöten.
Ja, ja. Also das ist, davon sind die in aller Regel weit, weit entfernt. Essen ist ja zum Teil auch ein Feind. Also manchmal gibt es so innere Listen der verbotenen und der erlaubten Lebensmittel und die Liste der verbotenen wird in der Regel größer und wir erleben das also gerade auch bei Menschen mit Bulimie, dass die oft Phasen haben, wo die sich ganz unauffällig und gut ernähren können und dann gerät es außer Kontrolle und sehr impulsiv handeln die dann auch.
Wenn sie dann wieder in eine psychische Krise kommen, dann ist die Essstörung vielleicht auch das Indiz dafür.
Oder? Das kann sein, dass das also oft geht es auch darum zu gucken, was ist denn in symptomfreien Zeiten anders. Also ich finde es auch mal ganz wichtig und das ist auch ein Ansatz von unserer Arbeit, generell sehr ressourcenorientiert zu gucken und zu gucken, wo ist es denn besser, was ist gut, weil davon brauchen wir mehr. So der eigene Blick geht oft sehr eher ins Defizit und dass also wir auch da sehr ressourcenorientiert gucken und auch mit diesem systemischen Ansatz, dass Menschen im Grunde schon wissen, was gut für sie ist und dass man ihnen dabei hilft, das wiederzuentdecken. Ist ja auch in der Selbsthilfe ganz wesentlich.
Ja. Und jetzt hast du vorher noch Binge-Eating erwähnt als dritte Essstörung. Da
genau.
Kann ich mir irgendwie nicht so richtig was vorstellen.
Das sind auch Essanfälle, ähnlich wie bei der Bulimie, mit dem Unterschied, dass denen nicht entgegengewirkt wird. Also da essen Menschen Unmengen, also wirklich sehr, auch in aller Regel heimlich. Das wird dann oft geschlungen. Die stopfen alles wahllos in sich hinein, bis sie nicht mehr können, bis zu einem furchtbaren Völlegefühl, also wenn die das beschreiben, das ist wirklich macht auch betroffen, das so mit anzuhören und dann versuchen sie das oft dann dadurch irgendwie wieder wettzumachen, dass sie dann wieder 2-3 Tage hungern, was natürlich den nächsten Essanfall wieder vorprogrammiert.
Ja. Jetzt habe ich gerade Gedanken gehabt, jetzt ist er gerade wieder weg.
Aber vielleicht greife ich noch kurz was auf. Du hast ja auch die Männer schon ein paar Mal angesprochen, die natürlich auch alle Formen der Essstörung haben können, generell. Was bei den Männern noch hinzukommt, ist die sogenannte Muskeldysmorphie, ist jetzt keine klassische Essstörung, ist relativ neu, wurde früher oft mit Adoniskomplex oder Muskelsucht oder Bigorexie bezeichnet, also der neue Begriff ist Muskeldysmorphie, das heißt so eine Art Muskelsucht schon, den Körper, dass der enorm muskulös wird, also ganz, ganz viel Sport zu treiben, oft sich sehr einseitig zu ernähren und die haben ähnlich wie in der Magersucht so eine verzerrte Körperwahrnehmung ist, haben auch die eine verzerrte Körperwahrnehmung. Die können also durchaus enorm von außen betrachtet jetzt mal muskulös sein und Muskeln aufbauen und nehmen sich da drin aber sehr schmächtig wahr. Und also das ist sicherlich auch was, wo sie Unterstützung brauchen, unter Umständen auch diverse Themen im Hintergrund sind, dass sie sich also körperlich ganz anders wahrnehmen, als die Umwelt sie sieht. Und einher geht eben oft eine sehr einseitige Ernährung. Manchmal werden auch irgendwelche Mittel noch eingenommen. Und über diese Veränderung der Ernährung kann es auch sein, dass die in ein gestörtes Essverhalten abrutschen. Und das ist relativ neu, betrifft im Moment bei weitem mehr Männer, wobei in Fachkreisen davon ausgegangen wird, dass auch Frauen davon durchaus betroffen sein können.
Ah ja, das habe ich jetzt auch noch nie gehört. Mir ist wieder eingefallen, auf was ich vorher raus wollte. Und zwar auf dieses heimlich. Also ich denke, das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, wenn jemand heimlich isst oder heimlich, trinkt heimlich. Das heißt, er oder sie weiß dann, es ist nicht in Ordnung.
Genau, irgendwas ist dann schon nicht im Gleichgewicht, ja, wenn das so heimlich stattfindet. Und wenn sich das dann eben immer mehr verselbstständigt, das macht die Leute einsam. Also Essen hat ja auch so eine ganz große soziale Komponente eigentlich. So wie du auch sagst, so hat was mit Genuss zu tun, hat eigentlich was auch mit sich wohlfühlen zu tun. Das ist ja die erste Grunderfahrung, die ein Neugeborenes macht, wenn es gestillt wird oder die Flasche kriegt, wird es ja nicht nur satt, sondern es wird auf so vielen Ebenen genährt. Und diese Grunderfahrung, Essen und sich wohlfühlen, gehören zusammen. Und das geht Menschen mit einer Essstörung, ist das so, geht es völlig verloren.
Ja, und gerade in unserer Kultur ist gemeinsam Essen ja auch was Beziehungsstiftendes.
Genau, genau. Ja,
auch was ganz Wichtiges. Ja. Ja, aber auch bei diesen Männern, die du jetzt gerade beschrieben hast, diesen Posern oder was immer das sind, ich denke, zum Problem wird es ja erst, wenn der Mensch merkt, es stimmt nicht mehr. Also das kann ja eine Zeit lang eigentlich ganz normal und gesund und in Ordnung sein, aber irgendwann kippt es dann, oder?
Es kippt dann, wenn das eintritt, dass die viele Dinge an, also wenn die ihr Leben eigentlich verändern, wenn die sich unter Umständen sozial zurückziehen, um nur noch Sport zu treiben beispielsweise. Mhm. Wenn es immer wieder Ausreden gibt, warum man nicht mehr mit anderen isst, wenn Sport zum Zwang werden kann, und das ist bei Essstörungen auch nicht selten, dass exzessiver Sport getrieben wird, sowohl in der Magersucht, auch bei der Bulimie und auch gerade bei der Muskeldysmorphie natürlich völlig ausgeprägt.
Also wenn die Menschen das Gefühl haben, sie leiden auch drunter.
Oder? Ja, das ist so die Frage. Oft erkennt das Umfeld eher, dass da irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt. Also bis jemand merkt, erst sind die ja oft sehr gefangen auch in dem Verhalten. Und oft spiegelt er eigentlich des Umfeldes wieder. Und wir sagen immer, die Veränderungen machen es von dem bisherigen. Also, dass auch jemand plötzlich nicht mehr mitessen will am Tisch und schon gesagt, er hätte schon gegessen oder sie hätte schon gegessen. Also diese Veränderung, der Blick auf die Veränderung ist was ganz Wichtiges.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den dicken Menschen, wenn ich es richtig
genau sehe. Und zum Einstieg kommt jetzt von Marius Müller-Westernhagen Dicke.
So, das war ja schon ein relativ harter Tobak, Dicke von Marius Müller-Westernhagen. Aber wir haben schon vorher irgendwann mal während der Musik drüber gesprochen, dass Dicksein ja nochmal eine andere Qualität hat. Das ist ja vielleicht eher ein soziales Problem als jetzt ein gesundheitliches. Oder kann beides sein?
Ich würde sagen, kann beides sein. Was hier nochmal so deutlich wird mit diesem Lied, ist einfach auch die Abwertung ein dicker Menschen. Und deswegen habe ich es hier reingenommen, eigentlich so ein bisschen provokant, wo auch nochmal diese Stigmatisierung deutlich wird. Und wenn du sagst, so das soziale Problem, das ist sicherlich so, dass dicke Menschen eher eine Abwertung erfahren und das Schönheitsideal bei uns einfach dünn sein ist, also bei Frauen, aber auch bei Männern, dann ist es vielleicht eben so ein bisschen eher Sixpack und zumindest sportlicher Körper, aber bei den Frauen ist eben dieses Dünnsein immer noch dieses Schönheitsideal unserer Zeit. Es gab ja schon ganz andere Zeiten mit anderen Schönheitsidealen, aber dünn wird gleichgesetzt mit erfolgreich und zielstrebig und kontrolliert und das ist das Bild des eben ganz viele gerne nach außen abgeben.
Die können sich nicht zusammenreißen, diese
Dinge, gell? Genau. Die erleben sehr viel Abwertung und es kann ganz unterschiedliche Hintergründe dazu haben oder geben, dass ein Mensch eben eine andere Stabilität hat. Also uns ist es da auch ganz wichtig, eben auch anders damit umzugehen, als jetzt Menschen eben als dick zu bezeichnen, sondern die Frage ist ja eben wirklich, wie kam es dazu? Und da kann es natürlich zum einen körperliche Dinge oder auch Erkrankungen geben, die können im Hintergrund stehen. Dann sind wir alle anders ausgestattet, auch mit von unserer Genetik her. Es gibt Menschen, die eben immer ganz zierlich und grazil sind und es gibt stabilere Menschen. Auch das spielt sicherlich eine Rolle. Und dann ist es die Frage, wie kommt es unter Umständen zu einem Übergewicht? Also was steht dahinter? Ist das auch ein, ich sage jetzt mal, um es deutlich zu machen, ein Frustessen oder welche Thematiken stehen dahinter? Also das auch immer mitzusehen, dass damit unter Umständen ein Leidensdruck verbunden sein kann, aber auch gar nicht muss.
Das heißt, ihr macht dann auch ja, Übungen zum Selbstbild oder wie geht ihr damit um?
Nee, also das wäre ja dann schon eher wieder so, dass man ins Therapeutische geht und als Anlauf- und Beratungsstelle sind wir welche, also wir sagen immer, bei uns haben die Menschen so etwa 5 Termine, bis es unter Umständen woanders weitergeht. Manche kommen und haben einen Termin und ganz gezielte Frage und gehen damit wieder nach Hause und andere haben dann vielleicht auch mal 7, 8 Termine. Aber wir steigen nicht in diesen therapeutischen Prozess ein. Das können wir einfach personell von unseren Kapazitäten gar nicht leisten.
Wobei du vorher, glaube ich, beim Mädchen Gesundheitsladen schon auch erzählt hast, dass ihr Workshops macht.
Die machen Workshops, aber jetzt für Erwachsene beispielsweise machen wir nichts. Der Mädchengesundheitsladen und Jungen im Blick, die hatten jetzt über ein Projekt, über die letzten 2 Jahre, glaube ich, so ein Projekt für Starkhoch 2 hieß es, für übergewichtige Jungen und Mädchen. Also auch jeweils in der Einrichtung, einmal die Jungen, einmal die Mädchen und ihre Eltern. Also da war es wichtig, die Eltern mit einzubeziehen in den Prozess mit Elternberatung, Elternabenden, Informationen und so weiter. Und es waren dann so Zyklen, ich glaube, über ein halbes, dreiviertel Jahr etwa, wo es auch erstmal gar nicht im Fokus stand, dass die abnehmen, sondern dass es auch wirklich viel darum geht, sich anzunehmen, erstmal so, wie man ist. Mhm. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, heute im aktuellen Zeitmagazin wird ein Model vorgestellt, das also sehr üppig beieinander ist und das ist einfach auch ein schöner Anblick, muss
genau.
man einfach auch sagen.
Genau,
ja. Und du hast ja gerade schon gesagt, es gab schon andere Schönheitsideale in früheren Zeiten, wenn man an Rubens und
eben,
so denkt.
Genau.
Dass das schon auch ein Zeitmaßstab ist und ein gesellschaftlicher Maßstab, der da angelegt wird und der einfach nicht auf alle Leute passt.
Genau, so, ne? Genau. Mhm.
Gut, dann haben wir gerade, glaube ich, da nochmal eine Musik dazu.
Genau, die passt ganz gut. Die ist die heißt Wunderbar von Farin Urlaub. Und da geht es eher darum, dass jede oder jeder richtig ist, so wie sie oder er ist.
Immer noch im Studio, Marianne Sieler zu Gast bei Wir auf Sendung. Es geht heute um den Gesundheitsladen mit seinen Abteilungen Mädchengesundheitsladen, Jungen im Blick und ABAS. Und Marianne arbeitet bei ABAS. Wir haben jetzt die verschiedenen Essstörungen sozusagen durchgehechelt. Mich würde jetzt gerade interessieren, hat sich durch diese Corona-Geschichte irgendwas bei euch geändert? Habt ihr den Eindruck, es ist mehr oder es ist weniger oder es ist verstrickter oder...
Also irgendwie alles, würde ich sagen. Wir merken es in allen 3 Einrichtungen, dass das Thema natürlich eine zentrale Rolle spielt. Im Mädchengesundheitsladen und bei Jungen im Blick, das sind einfach nochmal ganz klar die Jüngeren und die sind einfach, ich meine, das geht jetzt viel durch die Medien und die sind sehr, sehr eingeschränkt in der jetzigen Zeit und das zeigt sich auch im Beratungsbedarf. Dass natürlich das im häuslichen Kontext, also einmal fehlen die sozialen Beziehungen und Bezüge, dann familiären Kontexte, hat man ja jetzt auch festgestellt, in Familien, wo es vorher schon ganz gut ging, die kommen im Grunde ganz gut klar, aber das Konfliktpotenzial ist natürlich groß, von daher spielt es eine große Rolle, auf jeden Fall. Auf die Essstörungen bezogen machen wir da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also bei den Eltern, muss ich sagen, ist zum Teil, kommt dann zum Vorschein, dass die vor Corona gar nicht mitbekommen haben, dass wie ihre Kinder eigentlich essen, wenn die berufstätig sind, die Kinder alleine sind. Also dass die da mehr Einblicke bekommen haben. Beim Thema bulimisches Verhalten ist es so, dass das zum Teil aufgeflogen ist, sage ich jetzt mal, wenn es bis dahin heimlich passiert ist, dass das zum Vorschein kam, also da auch viele Konflikte in Familien aufgetreten sind. dass die Menschen, die eine Essstörung haben und jetzt auch gerade zu Essanfällen neigen und dann zu Hause im Homeoffice sind und der Kühlschrank irgendwie immer im Rücken steht gewissermaßen, also die sind mit ganz, ganz großen Herausforderungen da auch konfrontiert. Und das merken wir, dass das bei den Essstörungen eine große Rolle spielt, aber auch im Kontext Ängste, Zwänge, Depressionen, also all diese Themen spüren wir in den Beratungsstellen auch.
Auf also jeden ihr Fall. Könnt bestätigen, dass das mehr geworden ist, dass mehr
wird. Ja, wobei es auch in diesem, also jetzt gerade im Frühjahr, in dieser Lockdown-Phase, da gab es so, ja erstmal, ich glaube, das ging durch unsere ganze Gesellschaft, so eine Schockstarre. Und das, wir haben die ganze Zeit Beratung angeboten, wir waren also immer da, wir haben nie zugehabt, wir haben immer persönliche Beratung gemacht und da ist es, war es auch so ein Abflachen und dann haben wir aber gemerkt, also je mehr sich es wieder gelockert hat, dass dann entsprechende Anfragen kamen, wo das einfach sehr viel thematisiert wurde. Also das war in fast jeder, ich würde sagen, in jeder zweiten Beratung fiel das irgendwie, das Wort Corona und gerade junge Frauen, die es irgendwie total gut machen wollten. Also die auf sich gestellt waren, die ihren Tag plötzlich strukturieren mussten, die für ihr Essen sorgen mussten, die schulisch das hinkriegen wollten, dann hatten die Sportstudios zu und sie mussten das irgendwie durch Workouts, haben sie es dann versucht und versucht irgendwie alles in den Griff zu kriegen und da kann das Essen zum Beispiel natürlich eine wichtige Rolle spielen, sich da auch sehr zu konzentrieren und dann gerät irgendwas außer Kontrolle. Aber es waren sicherlich alles oder häufig dann eben auch Kompensationsstrategien. Und dann in Kombination unter Umständen auch mit Depressionen oder Ängsten, Zwängen. Also das spielt eine große Rolle.
Musstet ihr auch eure Arbeit irgendwie ändern?
Also wir haben natürlich insofern verändert, dass Telefonberatung jetzt auch direkt, also nochmal anders genutzt wird, dass man Beratungstermine am Telefon führt, was wir sonst eigentlich nicht gemacht haben. Da waren das dann im Rahmen der Sprechzeit Gespräche, aber jetzt haben wir richtige Termine, die wir entsprechend vergeben. Wir bieten Videoberatung an. Das haben wir vorher auch nicht getan und das denke ich, ist eigentlich gut, dass wir das jetzt tun und dass wir das sicherlich auch über Corona hinaus werden anbieten können. Wir haben immer
ist
mal.
Ist ja auch wichtig, das Gegenüber zu sehen.
Das oder? Ist wichtig und interessanterweise wird von vielen dann doch lieber die direkte Beratung bei uns genutzt. Also unter Einhaltung der gegebenen Hygienemaßnahmen ist das bei uns auch möglich. Und das wird eigentlich erstmal noch lieber genutzt. Wenn man dann jemanden kennt, dann ist es leichter, auch mal auf ein anderes Format umzusteigen. Aber ich habe jetzt eine junge Frau, die in freiwilligen Zeit im Ausland verbringt. Da ist es natürlich toll, dass man da im Kontakt bleiben kann und dass man das dann über Video macht. Dass die also da nicht so ganz allein gelassen ist. Also da finde ich, ist es auch durchaus ein Gewinn. Und von daher können wir da jetzt schon auch andere Formate, sag ich mal, anbieten.
Dass ihr neue Möglichkeiten gefunden habt, jetzt durch diesen Zwang, die Kontakte einzuschränken.
Aber jetzt gerade eher auch die anderen beiden Beratungsstellen, da fehlt es noch mal viel, viel mehr, weil die eben ganz viel mit Gruppen arbeiten.
Ja, und Schulen könnt ihr ja jetzt gerade nicht gehen.
Die machen dann Workshops auch eben online, aber das ist natürlich nicht das. Da gibt es viele Tools und auch gute Tools, aber das ersetzt auf keinen Fall den direkten Kontakt.
Gut, dann sagen wir jetzt doch noch mal die Kontaktdaten durch. Wo wendet man sich denn am besten hin? Da gibt es zwar eine Sammelnummer, oder wie?
Ja, wir haben unterschiedliche Durchwahlen. Jetzt, wenn es um Abbas geht, wir sind alle unter einer Adresse zu finden, tatsächlich alle unter einem Dach in der Lindenspürstraße im Stuttgarter Westen, Lindenspürstraße 32.
Und ich finde, die Telefonnummern findet man am besten im Internet, weil wenn man die jetzt durchsagen, die schreibt ja doch niemand mit.
Nee.
Aber man findet den Mädchengesundheitsladen unter www.mädchengesundheitsladen.de in einem Wort und natürlich mit AE. Oder man findet die Jungenberatungsstelle unter www.jungen-im-blick.de und last but not least www.abbas-stuttgart.de. Und da kann sich jemand hinwenden, der selber betroffen ist, der einen Angehörigen, eine Angehörige
Bezugsperson.
Hat. Ja, also auch, was weiß ich, Lehrer oder Partner oder sonst
Multiplikatorin, was. Multiplikatorin, Fachkräfte, alle. Also rund um das Thema Essstörungen sind wir gerne Ansprechpartnerinnen.
Und auch, wenn man jetzt sich gar nicht sicher ist, ob man jetzt eine Essstörung hat und das abgeklärt haben genau. möchte.
Je früher man sich da auf den Weg macht, desto besser. Also das ist ja oft so eine Gratwanderung, dass ein Essverhalten sich verändert und ob es dann tatsächlich eine Essstörung wird oder sich wieder entspannt. Da kann es gut sein, wenn man auf diesem Grat sich bewegt, dass da unter Umständen Unterstützung gut ist und dass der Prozess dann viel kürzer wird.
Wenn ich dich mir so anhöre, jetzt habe ich gerade irgendwie sprachlich ein Problem, dann habe ich das Gefühl, du hast tatsächlich die richtige Arbeitsstelle gefunden. Ich erinnere mich so dunkel, dass es damals einen zweiten Anlauf bedurfte, damit du diese Stelle kriegst, weil du die eigentlich unbedingt wolltest.
Genau, war ich noch bei euch in der KISS als Studentin und wollte diese Stelle so gern und dann war die schon weg. Und dann ist aber wohl die in Frage kam, abgesprungen und ich habe es mitgekriegt und war so frei oder so frech, mich nochmal zu bewerben, weil ich der Überzeugung war, dass ich dahin passe.
Und nach unserem Gespräch habe ich auch das Gefühl, da hast du ein richtiges Gefühl gehabt.
Genau.
Ich bedanke mich für deinen Besuch. Wir kommen zum Ende. Jetzt kommt eine Musik noch, die du mitgebracht hast. Und dann kommen die Nachrichten aus der KISS Stuttgart.
Genau, jetzt kommt noch das Lied Forever Young von Alphaville und ich finde es wichtig, weil das nochmal so dieser Wunsch nach ewiger Jugend ist und ich habe vorhin schon mal kurz angesprochen, haben wir keine Zeit mehr, dass Essstörungen tatsächlich ein Thema ist, das über die Lebensspanne sich zieht und dass auch gerade dann in Wechseljahren tatsächlich das häufig bei Frauen nochmal aufflammt oder zum Thema wird, der Wunsch eben immer auch jung zu bleiben und man kann im Herzen jung bleiben, aber
idiotischen Wunsch.
Ja, aber deswegen, es gibt von Bob Dylan noch das Lied Forever Young und der spricht davon, im Herzen jung zu bleiben, das finde ich toll, aber Alpha will eben ewig in der Jugend bleiben. Genau, ich bedanke mich auch ganz herzlich, hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich doch und ich glaube, es war auch ganz spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. So, auch von mir noch einen schönen Abend an alle. Das war Wir auf Sendung von heute, vom 4. Februar 2021, verantwortlich für die Sendung Sabine Gertling.